Hallo, bevor es gleich losgeht, noch eine Ankündigung in eigener Sache. Am Mittwoch, den 23. Oktober 2024, findet das mittlerweile 9. Asono KI Forum statt. Diesmal sind wir wieder im tiefen Süden unterwegs. Wir sind zu Gast bei IBM in München. Das Asono KI Forum richtet sich speziell an Entscheider und Projektverantwortliche von Digitalisierungsprojekten und bietet die perfekte Gelegenheit, sich über KI-Chatbots und verwandte Themen zu informieren. Wenn Sie also in Ihrem Unternehmen oder Ihrer Behörde über die Einführung eines KI-Chatbots nachdenken, sollten Sie sich unbedingt für das Asono KI-Forum anmelden. Die Veranstaltung findet im IBM Watson Center in München statt. Meine Kolleginnen und Kollegen und ich werden Vorträge halten, es gibt Gastbeiträge von der IBM und zum Abschluss eine spannende Führung durch das Watson Innovation Center, in dem KI-Leuchtturmprojekte der IBM ausgestellt sind. Weitere Informationen und die Möglichkeit zur kostenlosen Anmeldung finden Sie unter asono.de/KI-Forum oder als Link in den Shownotes. Ich freue mich darauf, einige von Ihnen persönlich auf dem Asono KI Forum in München kennenzulernen. Und nun viel Spaß mit der Folge. Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil meines Interviews mit Dr. Nika Meyer und Melanie Schwede von der Professur für Marketing und Innovationsmanagement der Georg-August-Universität in Göttingen. Im ersten Teil haben wir exemplarisch anhand eines wissenschaftlichen Konferenzbeitrags der beiden durchgespielt, wie man eigentlich zu Chatbot-Themen forscht und seine Ergebnisse publiziert. Inhaltlich ging es dabei um das Thema: Können Chatbots überzeugend sein? Wie man die Effektivität von Chatbot-Empfehlungen zur Steigerung der Kaufabsicht erhöht. Wenn Sie also den ersten Teil noch nicht gehört haben und wissen möchten, wie ein Chatbot mit Hilfe einer zweiseitigen Verkaufsbotschaft die Kaufabsicht eines potenziellen Kunden erhöhen kann, dann sollten Sie sich unbedingt zuerst die erste Folge mit den beiden anhören. Wir knüpfen nun direkt an den ersten Teil an und starten den zweiten Teil mit der Frage: Sollte ein Chatbot sagen, dass ein Chatbot ist, und welche Auswirkungen hat das? Viel Spaß beim Hören. In manchen Anwendungsfällen sind die Dialoge, die ein Chatbot mit einem Menschen führt, sehr nah dran an der menschlichen Kommunikation. Das lässt sich nicht einfach so unterscheiden, ob man jetzt mit einem Menschen oder mit einem Computer schreibt. Also ich meine jetzt nicht so ein Turing-Test, wo jetzt ein Mensch versucht, gezielt herauszufinden, ist die andere Seite ein Computer oder ein Mensch, sondern es geht einfach so in einer ganz normalen Kommunikation. Vielleicht hat jemand ein Problem im Kabelanschluss und das läuft gerade nicht und er kontaktiert den Kabelbetreiber und dann bekommt er natürlich ein paar Fragen gestellt, wird aufgefordert, seine Geräte durchzustarten und sowas. Beim Live-Chat schreibt man dann häufig mit Mitarbeitern, die auch nicht unbedingt tief in der Materie drin stecken und nach einem Skript, nach einem Fragebaum oder sowas vorgehen. Eben halt genauso wie so ein Chatbot. Und sollte jetzt ein Chatbot als sich als solcher zu erkennen geben? Und wie kann sich das positiv oder negativ auswirken? Was meint ihr?
Genau, das sind durchaus spannende Fragen. Ich würde behaupten, wir kennen das eigentlich alle. Und ja, mit den rasanten Fortschritten, die wir aktuell in dem Bereich der natürlichen Sprachverarbeitung, GenAI und so weiter verzeichnen, verliert die Frage eigentlich auch nicht an Relevanz. Also ich habe mich schon selber in solchen Situationen oder ich habe in diesen Situationen im Chat selber gefragt, bist du ein Mensch? Vor allem, wenn das eben von Anfang an nicht ganz klar war. Also Es gibt ja Chatbots, die sich als solche eindeutig vorstellen, aber manchmal ist es eben nicht so eindeutig. Da schreibt der Chatbot dann sowas wie, ich bin dein digitaler Assistent. Ja, digital könnte jetzt auch einfach nur bedeuten, wir sind hier in einem digitalen Space und da sitzt trotzdem ein Mensch. Es ist eben nicht so ganz klar. Ne? Oder der Chatbot hat einen menschlichen Namen, wie Thomas oder Melanie. Und wir haben uns gefragt, ausgehend davon, dass ein Chatbot ein bestimmtes Anliegen genauso gut klären kann wie ein menschlicher Mitarbeiter, müssen es die Kunden denn dann überhaupt wissen, dass sie gerade nicht mit einem Menschen interagieren? Oder macht das einen Unterschied? Und unsere eigenen Studien haben hier gezeigt, dass solange erstmal alles gut läuft und der Chatbot die Anliegen klären kann, sind die Kunden auch zufrieden, wenn sie wissen, dass das Gegenüber ein Chatbot ist oder wenn das Gegenüber eben das offenlegt, dass es ein Chatbot ist. Und eine Ausnahme zeigen hier aber kritische oder schwierigere Anliegen. Also handelt es sich um ein Anliegen des Kunden, das er selber als kritisch oder besonders dringlich empfindet, dann reagiert er tendenziell negativ, wenn offenbart wird, dass der Gesprächspartner ein Chatbot ist. Und zwar auch dann, wenn das Anliegen zufriedenstellend geklärt wird. Also es herrscht ein ganz eindeutiger negativer Bias gegenüber Chatbots, eine scheinbar negative Grundeinstellung, die mit einer geringeren Erwartung an deren Leistung tatsächlich verbunden ist. Und was aber dann ein weiteres interessantes Finding der Studie war, ist nämlich, dass wenn das Anliegen nicht zufriedenstellend geklärt werden kann, zum Beispiel wenn der Chatbot einen Fehler macht, sind die Konsumenten tatsächlich nachsichtiger, wenn sie wissen, das war jetzt ein Chatbot und kein Mensch, ne? Das heißt, diese geringere Erwartungshaltung an Chatbots wird hier sozusagen zum Vorteil, weil die Diskrepanz aus erwarteter und wahrgenommener Leistung eben nicht so groß ist. Was aber natürlich klar ist, aus rein ethischer Sicht und eigentlich auch teilweise aus rechtlicher Sicht, führt natürlich kein Weg daran vorbei, jetzt die Identität des Chatbots als solche offenzulegen. Also es ist ja nicht im Interesse der Unternehmen, die Kunden in die Irre zu führen, um sie nicht abzuschrecken. Hm. Es ist aber wichtig, eine Art von Erwartungsmanagement zu machen, ne? Also wer ist der Gesprächspartner, was kann der Chatbot und was kann er eben auch nicht?
Ja, gerade wenn der EU-AI-Act dann vollständig in Kraft tritt, muss man ja, zumindest wenn da KI drin steckt, und in einem guten Chatbot steht typischerweise KI drin, da muss man das ja sowieso offenlegen und die andere Seite informieren. Das heißt, denn die Frage wird sich dann eigentlich gar nicht mehr stellen. Das andere ist auch, ich denke, dass wenn jemand weiß, auf der einen Seite ist ein Chatbot, dass die Leute dann auch einfachere Sätze schreiben, dass sie das sich kürzer zusammenfassen, dass sie weniger Chit-Chat, weniger Smalltalk machen. Denkt ihr das auch?
Also wenn ich jetzt von mir selber ausgehe, denke ich ja. Aber wenn ich so ein bisschen links und rechts von mir gucke, dann haben wir vielleicht auch andere Kunden, andere Konsumenten, die das nicht unbedingt automatisch machen. Also ich sehe das gerade zum Beispiel bei meinen Eltern, die dann trotzdem in ganzen Sätzen schreiben, trotzdem etwas erklären, was eigentlich gar nicht ja so nötig für den Prompt ist. Ich glaube, das wird jetzt sozusagen so eine neue Schule zu lernen, wie prompte ich eigentlich richtig und wie komme ich zu meinem Ziel, was möchte ich eigentlich von dem Gesprächspartner, ja.
Die ganze Thematik, dass Chatbots, ohne sich als solche zu erkennen zu geben, so schwer von menschlichen Mitarbeitern im Chat zu unterscheiden sind, wird auch dadurch verstärkt, dass die Unternehmen ihre Chatbots immer menschlicher wirken lassen. Indem sie gezielt mit einer Persönlichkeit ausgestattet werden und so etwas wie eine soziale Präsenz haben. Manchmal versucht man, die Dialoge auch empathisch zu gestalten, so dass sie sowas haben wie menschliche Wärme und das ein bisschen nachahmen. Bisher ging man ja wohl in der Forschung davon aus, dass das so gut sei. Nika, du hast jetzt untersucht und herausgefunden, dass das aber nicht immer der Fall ist. Vielleicht zuerst, was versteht man unter sozialer Präsenz in diesem Kontext?
Genau, wir haben das Thema gerade schon angerissen. Erstmal vorab, also soziale Präsenz wird als Phänomen in der Forschung zur computermediierten Kommunikation untersucht, also die Kommunikation zwischen Menschen über ein Chat-Interface zum Beispiel, lässt sich aber auch genauso auf Interaktionen mit Bots übertragen. Also soziale Präsenz beschreibt nämlich vereinfacht das Gefühl, dass das Gegenüber gerade da ist, ne? Also was es ja im digitalen Raum nicht wirklich ist, aber eben durch bestimmte Merkmale kann dieses Gefühl entstehen. Es geht hier um eine persönliche Verbindung, menschliche Wärme, Nähe. Und ein Chatbot kann genau dieses Gefühl beim Kunden auslösen, gerade eben durch die genannte Vermenschlichung von Chatbots, durch bestimmte ja, Designelemente. Und ja, wir haben es ja schon gesagt, dieses Gefühl von sozialer Präsenz wird häufig angestrebt, um ja auch die Vorteile von der zwischenmenschlichen Face-to-Face-Kommunikation auch in der Kommunikation mit Chatbots zu reproduzieren. Die Annahme lautet hier, Kunden wollen eine echte menschliche Kommunikation, daher sollten die Unternehmen ihre Chatbots auch so gestalten, dass sie möglichst menschlich wirken. Heißt zum Beispiel, ne, wie gesagt, diese einzelnen Designelemente, die besonders menschlich wirken, wie ein Name, ein Bild, bestimmte Formulierung, Umgangssprache und so weiter. Und wir sehen in der Forschung auch im Großen und Ganzen, ja, das funktioniert. Menschen mögen Menschliches. Sie wollen einen Gesprächspartner, der eben diese menschlichen Eigenschaften hat oder zumindest halt auch den Anschein erweckt, diese Eigenschaften zu haben. Also auch wenn wir wissen, das ist ein Chatbot, wir wissen ja, dass der nicht wirklich mit eigenen Intentionen handelt, aber die Konsumenten mögen es scheinbar, wenn das so wirkt. Und auch in der Studie, die Melanie vorhin beschrieb, war das ja im Grunde das Ergebnis. Und wir haben es eben schon kurz angesprochen. Es gibt Situationen, wo genau diese menschlichen Eigenschaften für den Kunden abschreckend sind, ne? Zum Beispiel ja, so ein Erotikshop oder so. Das ist immer so das erste Beispiel, was fällt in diesem Kontext. Das können aber auch neben diesem Kauf von stigmatisierten Produkten auch zum Beispiel finanzielle Kontexte sein, beispielsweise bei Verschuldung, Zahlungsversäumnisse oder auch medizinische Leistungen im Bereich stigmatisierter Krankheiten. Und das sind alle Situationen, wo ich irgendwie in Unternehmenskontakt gehen muss, aber eben ein Gefühl von Unwohlsein oder auch Verletzlichkeit, Vulnerabilität entstehen kann. Und interagieren Kunden in solchen Situationen mit menschlichen Mitarbeitern, ja, befürchten sie, von diesen negativ bewertet zu werden oder beurteilt zu werden. Und was dann passiert, ist, dass der Kunde das Gespräch abbricht oder vielleicht auch gar nicht erst den Kontaktkanal wählt. Und was ganz interessant ist, was wir jetzt auch in unserer Studie sehen, ist, dass das Gleiche passieren kann, wenn Kunden mit einem Chatbot interagieren, der besonders menschlich ist. Also auch wenn die Kunden wissen, sie interagieren mit einem Bot und nicht mit einem Menschen, haben sie irgendwie diese Angst, von dem bewertet zu werden. Das heißt, dieser Versuch von Unternehmen, das Gefühl von sozialer Präsenz in Interaktion mit Chatbot zu fördern, geht in diesen Situationen nach hinten los.
Wow.
Ja, was heißt das für Unternehmen? Also man muss überlegen, was ist mein Use Case, wen erreiche ich da und wann sollte mein Chatbot eben ein Bot sein? Wann soll ich ihn einfach Bot sein lassen und nicht anstreben, dass er total menschlich wirkt? Heute werden Chatbots auch häufiger eingesetzt, um benachteiligte Kunden zu erreichen. Also zum Beispiel im Bereich der Seelsorge, Unterstützung im Bereich der mentalen Gesundheit. Das ist dann genau für solche Menschen von Interesse, für die vielleicht das Vereinbaren von Terminen oder das Sitzen in überfüllten Wartezimmern eine entsprechende Hürde darstellt. Oder auch in der Flüchtlingshilfe, fand ich ganz interessant, haben die Vereinten Nationen mal mit Facebook zusammengearbeitet, um einen Chatbot aufzusetzen, der eben geflüchtete Personen mit Informationen rund um die Uhr versorgt. Und das Ganze ist jetzt nur beispielhaft dafür, wie man eben auch mit diesem nichtmenschlichen Kommunikationskanal oft übersehene Kundengruppen erreichen kann.
Was ich spannend finde, ist, was du eben gesagt hast, dieses, ich weiß, dass es ein Chatbot ist, aber ich mache die Erfahrung des Gesprächs und fühle so, als ob das ein Mensch wäre.
Ganz genau.
Und dass das dieses Gefühl, dieses Wissen überschreibt, das finde ich wirklich spannend.
Ja, wir wenden einfach unsere erlernten Verhaltensweisen aus der zwischenmenschlichen Kommunikation in diesen Situationen an. Und das passiert ganz automatisch, auch wenn wir uns ganz klar darüber sind, dass da kein Mensch sitzt. Ich erwische mich selber, wie ich mich bei einem Chatbot bedanke oder höflich verabschiede, obwohl ich weiß, dass das überhaupt nicht nötig ist. Ja.
Ja, das sehen wir ja natürlich auch in den Gesprächsprotokollen der Chatbots unserer Kunden, dass genau dieses Verhalten passiert, dass das eben halt dieses Danken, Danke sagen, verabschieden. Das sind ja so typische Signale, die in der menschlichen, zwischenmenschlichen Kommunikation ja einfach dafür da sind, um diese soziale Komponente der Kommunikation eben halt auch abzudecken. Ihr habt ein Thema, oder ich glaube, du, Nika, warst das, du hast ein Thema Fehlerbehandlung schon angesprochen. Da habt ihr auch wieder zusammen mit Professor Hammerschmidt und Professor Weiger ein Paper veröffentlicht. Dabei geht ihr der Frage nach, nehmen die Nutzer die Schuld auf sich, wie Servicefehler, deren Wiederherstellung und Chatbot-Design die Nutzerattribution und Nutzerbindung beeinflussen. Auch die besten Bots machen mal Fehler, beziehungsweise müssen halt Fehler ausbaden, die an anderen Stellen gemacht wurden. Dazu habt ihr auch gemeinsam geforscht. Wie soll ein Chatbot am besten mit Fehlern, jetzt egal, ob er diese selber verschuldet hat oder nicht, wie soll er damit umgehen?
Genau, also wir haben heute ja schon viel darüber gesprochen, dass Chatbots bereits das Potenzial haben und zukünftig noch stärker dazu in der Lage sein werden, Aufgaben ja von hoher kognitiver Komplexität zu übernehmen und zu bewältigen. Aber gleichzeitig sehen wir ja auch immer wieder, okay, Chatbots sind anfällig für Fehler, die letztendlich auch die Nutzererfahrung und auch die Unternehmensreputation negativ beeinflussen können. Also auch im Zeitalter von GenAI liefern KI-gestützte Chatbots manchmal falsche oder nicht existierende Informationen. Wenn man beispielsweise den Chatbot nach einer geeigneten Salbe für einen Hautausschlag fragt und dieser entweder gar nicht darauf antwortet, fehlerhafte Antworten gibt oder nicht existierende Produkte empfiehlt, kann das eben zu Konsequenzen führen. Und ganz klar ist, dass Chatbots sollten immer technisch kontinuierlich weiterentwickelt werden, um möglichst Fehler zu minimieren. Aber in der Realität ist es so, dass Chatbots eigentlich noch lange, wenn nicht sogar nie, fehlerfrei sein werden. Daher ist es von großer Bedeutung eben zu untersuchen, wie Nutzer auf solche Fehler reagieren und wie Verantwortungszuschreibung letztendlich ihre Wahrnehmung und Verhaltensweise beeinflussen. Also Verantwortungszuschreibung bezieht sich darauf, wem Nutzer die Verantwortung für bestimmte Ergebnisse, sei es jetzt Erfolg oder Misserfolg, zuschreiben. Sprich, ist der Chatbot an der fehlerhaften Kommunikation schuld? Oder schreibe ich mir als Nutzer vielleicht sogar die Schuld selber zu? Gegebenenfalls mein Prompt nicht korrekt formuliert, dass er mir jetzt eventuell keine Salbe empfehlen konnte.
Also entweder dummer Chatbot, der versteht mich einfach nicht, oder bin ich dumm? Warum habe ich das so kompliziert geschrieben? Der Chatbot kann das doch gar nicht verstehen.
Genau, oder sogar ist das Unternehmen vielleicht sogar schuld? Wie hat das dann quasi diesen Chatbot programmiert? Das wäre quasi auch noch solch eine Option.
Ah ja.
Genau, und dazu haben wir auch fleißig geforscht, Nika und ich. Genau, Nika, magst du einmal unsere Forschungsergebnisse vorstellen? Wem schreiben wir wann wie die Schuld zu?
Das mache ich gerne. Also die Ergebnisse dieser Studie haben nämlich gezeigt, dass Menschen in Interaktion mit Bots einer selbstwertdienlichen Verzerrung unterliegen, also so einem sogenannten Self-Serving-Bias. Das heißt, tritt in einer bestimmten Situation ein Fehler auf, dann tendieren wir dazu, die Schuld von uns wegzuweisen, anderen zuzuweisen, anstatt das Problem eventuell bei uns selbst zu suchen. Und im Gegenteil, wenn alles gut läuft, dann war das natürlich mein eigener Verdienst.
Wie war das? Der Misserfolg hat keine Eltern und der Erfolg hat viele Väter oder und sowas?
Genau so. Ja, genau. Also wir kennen das auch in Interaktionen zwischen Menschen und wir sehen das hier in unserer Studie eben, dass das auch in Interaktion mit Bots passiert. Also läuft die Interaktion fehlerfrei ab, gehen die Konsumenten davon aus, dass sie zum Beispiel, wie wir es gerade genannt haben, ihr Anliegen korrekt oder besonders effizient geschildert haben. Aber wenn ein Fehler auftritt, dann kommt es eben zu Schuldzuweisungen und der Kunde kommt im Grunde gar nicht auf die Idee, dass er selbst dafür verantwortlich sein könnte. Und interessant ist, dass die Schuldzuweisung tatsächlich mehr dem Unternehmen gilt als dem Bot, obwohl es der Bot war, der das Anliegen nicht klären konnte. Das heißt, die Konsumenten abstrahieren hier, ne, dass der Bot gar nicht selbst schuld an dem Fehler sein kann, da das dahinterstehende Unternehmen diejenige Instanz ist, die den Fehler im Ursprung begeht.
Weil sie den Bot so in dem Entwicklungsstand auf den Kunden loslässt.
Genau, der Bot ist ja nur ein Agent des Unternehmens und das Unternehmen haftet sozusagen für die Fehler des Bots. Und ja, unter der Bedingung, dass der Fehler aber durch das Unternehmen wieder gut gemacht wird, zum Beispiel durch eine Übernahme durch einen menschlichen Mitarbeiter im Chat, dann sind die Konsumenten auch bereit, dem Bot zu verzeihen für den Fehler. Und dieser Effekt ist besonders stark, wenn der Bot mit warmen menschlichen Attributen ausgestattet ist. Und wir sehen letztlich in unseren Ergebnissen auch, begeht der Bot einen Fehler, dann sinkt nicht nur die Bereitschaft der Konsumenten eben erneut mit dem Bot zu interagieren beim nächsten Mal, sondern tatsächlich auch die Wahrscheinlichkeit, überhaupt Kunde des Unternehmens zu bleiben. Und daher ist es natürlich in Fehlersituationen umso wichtiger und relevanter, diese Fehler adäquat zu beheben. Das heißt, egal wie ausgereift die Technologie ist oder auch wie gut ein Mitarbeiter geschult ist, wir wissen, Fehler treten nun mal auf in Dienstleistungsinteraktionen oder in allgemeinen Interaktionen, in Service-Situationen. Und man kann sich eben als Unternehmen entsprechend nur abgrenzen, wenn man es schafft, die Fehler auch wieder gut zu machen.
Was ist, wenn der Fehler außerhalb der Kommunikation liegt? Oder was weiß ich, es wurde ein Lieferbestand angezeigt und trotzdem kriege ich das nicht nach 2 Tagen zugeschickt, sondern erst nach 2 Wochen. Ich beschwere mich, dann ist es ja nicht in der Kommunikation selber, in der Fehler passiert, sondern außerhalb. Verändert das etwas?
Ich würde sagen ja, weil dann ist ja natürlich die Ursache des Fehlers nicht innerhalb des Chats und extern von unserer Interaktion. Ich würde auch behaupten, dass das nochmal eine gesonderte Fragestellung ist, die man untersuchen müsste. Dazu gibt es auch Untersuchungen. In dieser Studie haben wir jetzt eine Situation gehabt, wo der Fehler innerhalb der Interaktion aufgetreten ist, genau. Aber ist natürlich nicht der Standard oder nicht die einzige Situation, wo Fehler passieren können, genau. Nur dann ist natürlich die Frage der Schuldzuweisung vielleicht auch nochmal interessant aus der Perspektive. Also da müsste man nochmal anders drauf schauen.
Gerade wenn man eben halt nicht im E-Commerce ist, sondern vielleicht im Kundenservice-Bereich tätig ist, dann ist ja meistens irgendwie Internetanschluss funktioniert nicht oder sowas. Das heißt, ich komme überhaupt rein, weil es einen Fehler gab. Kann es sein, dass dann eben halt auch wieder dieses, wie ist der Stil des Chatbots, das beeinflusst, wie ich denn als Mensch weitermache, ob ich das dann akzeptiere oder sage, ja, okay, ist jetzt blöd gelaufen oder mich immer weiter in Wut reinsteigere, kann das der Chatbot dann auch beeinflussen?
Auf jeden Fall. Also da wird ja dann der Chatbot vor allem relevant, um eben diese Fehlersituationen auszubügeln. Ne? Also wie behebe ich diesen Fehler? Da gibt es ja auch verschiedene Ansätze und Strategien. Und dort kann man sicherlich auch Erkenntnisse aus der klassischen Serviceforschung dann eben auf diese Chatbot-Interaktion übertragen. Also wie muss ich da als Serviceagent, ob jetzt nun Mensch oder Maschine, agieren, um den Kunden wieder zufriedenzustellen. Und da kann man natürlich auch mit einer besonderen Leistung einen gewissen Grad von Zufriedenheit herstellen, der sogar höher ist als die Zufriedenheit des Kunden, bevor der Fehler überhaupt erst passiert ist. Ne? Also da sprechen wir vom Service Recovery Paradoxon. Ist auch ein beliebtes Keyword in der Serviceforschung.
Das habe sogar ich schon gehört. Das heißt, eine Firma, die einen Fehler gut behebt, hat eine höhere Kundenzufriedenheit, dass der Kunde bei der Marke bleibt, bei dem Hersteller bleibt, als wenn gar kein Fehler aufgetreten wäre.
Ja, genau.
Wenn jetzt jemand sagt, okay, ich habe jetzt ein Thema, das ist für mich wahnsinnig interessant, wahnsinnig relevant im Kontext mit Chatbots, im Kontext mit, wie Chatbots vom Stil her aufgebaut werden sollen, wie sie jetzt zum Beispiel für den E-Commerce eingesetzt werden können. Man möchte das Thema irgendwie beforschen lassen. Wie kann man jetzt mit euch zusammenarbeiten? Wie kommt man am besten mit euch in Kontakt?
Ja, also zunächst einmal, wir arbeiten sehr gerne mit Unternehmen und Behörden zusammen und haben dies auch schon in der Vergangenheit getan. Sei es jetzt im Rahmen von Seminaren, bei denen Studierende aktuelle Probleme der Unternehmen lösen oder im Rahmen von weiteren Forschungsprojekten mit uns wissenschaftlichen MitarbeiterInnen. Also bei unserem Lehrstuhl ist es auch so, dass wir nicht nur rund um Chatbots forschen, also da sind eher Nika und ich die Chatbot-Nerds, sondern es gibt auch noch weitere Themen wie ja Virtual Reality und Metaverse oder auch Resilienz und Effizienz in Wertschöpfungsketten. All diese Themen interessieren uns am Lehrstuhl, dazu forschen wir fleißig und dazu kann man uns auf jeden Fall kontaktieren und mögliche Projekte initiieren. Und ich würde vorschlagen, dass wir in den Shownotes ja unsere Webseite verlinken.
Natürlich.
Genau. Und dann auf unserer Webseite sehen Unternehmen, welche Themen unser Lehrstuhl umfasst und sehen auch da dann direkt die Ansprechpersonen für die Themen und können die Ansprechpersonen einfach ganz problemlos kontaktieren per E-Mail. Und dann schauen wir mal, was es für spannende Forschungsprojekte demnächst bei uns so geben wird.
Dann, Nika, Melanie, vielen herzlichen Dank für das sehr inspirierende und informative Interview.
Ja, sehr gern und vielen Dank auch von unserer Seite.
Vielen Dank.
Das war Chatbots und KI. Wenn Sie in Zukunft keine Folge verpassen möchten, dann abonnieren Sie Chatbots und KI auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl. Der Podcast wird präsentiert von Asono. Wir entwickeln Chatbots, mit denen sich Menschen gerne unterhalten.